Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Am Mikrofon ist Petra Enzminger, herzlich willkommen. Ja, die einen haben sich durchgeboxt gegen jegliche Konkurrenz, dabei durchaus das Privatleben hinten angestellt. Die Karriere war vielleicht einfach wichtiger. Die anderen legen mehr Wert auf Freizeit und Familie. Sie akzeptieren keine Hierarchien, wollen sich von Älteren auch nicht unbedingt sagen lassen, wo es deren Meinung nach hingeht. Zu welcher Gruppe gehören Sie? Wo fühlen Sie sich eher angesprochen? Wir wollen heute über die Arbeitseinstellungen von jüngeren und älteren Mitarbeitern sprechen. Gibt es da womöglich von Generation zu Generation Unterschiede? Und wenn ja, wie sehen die aus? Stimmt es, dass sich die Jüngeren eher weniger für den Job einsetzen, dass ihnen die Freizeit, das Privatleben viel wichtiger sind und dass im Gegensatz dazu die Älteren wesentlich pflichtbewusster und einsatzwilliger sind, wenn es um die Arbeit geht? Darüber wollen wir hier heute sprechen in der Lebenszeit, über einen Generationenkonflikt, wenn es ihn denn da gibt, der sich womöglich am Arbeitsplatz zeigt. Jedenfalls beklagen den viele Arbeitgeber und sie schieben die Schuld dann meist rasch den Jüngeren in die Schuhe. Sind sie arbeitsunwillig, gar faul? Wie nehmen Ältere die Arbeitseinstellungen der Jungen wahr? Welche Vorstellungen prallen womöglich aufeinander? Sie können sich beteiligen. Was beobachten Sie? Gibt es Unterschiede in der Leistungsbereitschaft, der Arbeitseinstellung zwischen den Generationen? Oder halten Sie gar nichts von den Einteilungen nach Altersstufen? Sagen Sie alles nur Vorurteile? Die kostenfreie Telefonnummer, wenn Sie sich beteiligen mögen, 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandradio.de. Telefonnummer mit rein in die Mail, wenn Sie in die Sendung möchten. lebenszeit@deutschlandradio.de. Wir diskutieren aber über, nicht ohne verschiedene Generationen natürlich. Mit dabei sind heute Julia Hackober. Sie ist Autorin, Redakteurin und Podcasterin bei der Zeitung Die Welt. Grüße Sie.
Guten Morgen.
Im Studio sind ebenfalls Dr. Annika Pechel. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für angewandte Arbeitswissenschaft in Düsseldorf. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Und Professor Dr. Wolfgang Kölfen, er ist Kommunikationstrainer und Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche der Städtischen Klinik Mönchengladbach. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
Ja, ich grüße Sie alle.
Und ich starte direkt mit Ihnen, denn wir haben uns noch einmal dieses Themas auch angenommen, weil wir über einen Artikel gestolpert sind. Da geht es darum, dass junge Ärztinnen und Ärzte heute anders ticken, so wurde es da formuliert. Die Rede ist von einem Generationenkonflikt im Krankenhaus. Und ich darf dazu sagen, Sie selbst gehören der Generation der Babyboomer an. Der Generation, die Mitte der 1940er bis in die Mitte der 1960er Jahre geboren wurde. Was sind da Ihre Beobachtungen? Wie erleben Sie junge Krankenhausangestellte?
Ja, jetzt haben Sie ja schon verraten, dass ich Babyboomer bin, weil wir uns ja gar nicht sehen da draußen. Aber so ist es. Und ich habe folgende Situation gehabt, dass vor einigen Jahren eine junge Assistenzärztin zu mir kam und sie sagte, ja, es ist ganz interessant, bei Ihnen zu arbeiten, aber ich überlege mir das. Und da habe ich gedacht, ich habe einen schlechten Tag. Und sie erzählte mir dann, dass sie inzwischen 4 oder 5 Stellen hat und dass ich mich eigentlich bei ihr oder wir als Krankenhaus bei ihr bewerben muss. Und so ging diese Geschichte los bei mir. Und dann habe ich angefangen, mich damit sehr intensiv zu beschäftigen. Was ist da genau los? Und dann habe ich auch mal unsere Oberschwester, die zuständig ist für die Kinderkrankenschwestern, gefragt. Und die sagte mir, ja, ich habe auch ein ähnliches Problem. Weil er kommen junge Kinderkrankenschwestern und die sagen zu mir, nö, also eine ganze Stelle möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte nur eine halbe Stelle, das reicht mir. Und ich möchte auch mal ein halbes Jahr frei haben. Und das war für uns jetzt mal erstmals ganz Neues. Und dann kam mir der Gedanke, damit muss man sich beschäftigen, weil wir zunehmend dieses Problem haben. Und ich habe mich dann auch ausgetauscht mit anderen Kollegen, die nicht nur im Krankenhaus sind, auch in anderen Bereichen. Und die haben mir Ähnliches berichtet, dass die Ansprache der jungen Leute an die Chefs oder die, die aussuchen, eine ganz andere geworden ist. Und das war die Initialzündung für mich.
Und Sie sagen, Sie waren überrascht davon, wie Sie angesprochen wurden und dass da eine Assistenzärztin auch Wünsche formuliert. Eigentlich dürfte das doch gar nicht so überraschend sein, weil eigentlich sind das ja Wünsche und Anliegen, die vielleicht auch normal sind.
Ja, das ist ganz genau richtig. Und Sie müssen sich aber vorstellen, Ärzte sind ja immer noch was Besonderes, zumindest glauben sie das. Und der Gott, der den weißen Kittel anzieht und der dem Menschen hilft. Und deshalb gibt es in kaum einem anderen Bereich so viel hierarchische Strukturen wie im Krankenhaus, wo es einen Chefarzt gibt, der in der Regel das so definiert, da wo ich bin, ist vorne und wo die anderen sind, ist hinten. Und das ist natürlich eine Situation, die in der heutigen Zeit schwierig ist, weil die jungen Leute, die jungen Ärztinnen, die sind 25 Jahre alt, die haben in der Regel ein Abitur von 1,0 gehabt, die sind leistungsstark, die sind unglaublich flexibel, die sind schnell und die kommen jetzt und sagen ins Krankenhaus, ich mache da nicht mehr mit bei deiner Struktur. Und das ist natürlich ein Gedanke, der einen Change auslösen muss bei den verschiedenen Krankenhäusern. Da weiß ich, dass viele Kollegen noch nicht so weit sind, denn ich habe auf diesen Artikel, den Sie zitiert haben, sehr, können wir vielleicht später noch zukommen, viele Zuschriften gekriegt von Kollegen, wo die mir geschrieben haben, das wäre eine Unverschämtheit, was ich da für eine Meinung hätte zu. Und das ist sicherlich das Thema, worüber wir jetzt heute auch sprechen werden.
Also würden Sie sagen, es gibt definitiv Unterschiede zwischen Jüngeren und Älteren?
Ja, klar, natürlich, die muss es auch geben, weil die Jungen müssen ja neue Ideen ins System bringen, die müssen in unserer Welt neue Ideen aufbauen, weil anders ging es ja nicht. Das war ja bei uns als Ältere auch nicht. Unsere Eltern und unsere Großeltern haben auch andere Ideen gehabt und das müssen wir zulassen.
Wir werden noch ein bisschen feiner rausarbeiten, auch wo die Unterschiede liegen. Ja. Julia Hackober, Sie schreiben für die Zeitung Die Welt. Sie sind dort Redakteurin und Podcasterin. Und Sie sind bekennender Millennial, kann man sagen. Millennial, das ist die Generation, über die wir heute vorwiegend auch sprechen wollen. Eine Vertreterin also dieser Generation Y oder Y. Und manches Mal klingt es wütend, wenn Sie darüber schreiben. Ich habe einige Artikel auch gelesen,
ja,
wie Ihre Generation gesehen wird. Warum sind Sie da manchmal auch so erbost?
Weil es gibt eine gewisse Ambivalenz, die Millennials gegenüber ihrer Arbeitsauffassung entwickelt haben. Und das wird immer per se als was Negatives interpretiert. Also dass man eben auf der einen Seite sehr ehrgeizig ist und wie wir es eben schon gehört haben, mit 25 manches Mal einen Lebenslauf hat, den ältere Kollegen nicht so haben, mit Auslandserfahrungen, Sprachkenntnissen, also all diesen Dingen, für die man eigentlich viele Jahre braucht oder in früheren Generationen viele Jahre gebraucht hat, um das so anzusammeln. Und auf der anderen Seite eben auch einen Anspruch auf ein erfülltes Privatleben hat und sich da gerne eben eine schöne Work-Life-Balance erarbeiten oder ermöglichen möchte. Und dieser Widerspruch, der passt für viele nicht zusammen. Und dann wird so ein bisschen geschimpft auf die jungen Leute, dass man da jetzt eben neue Ideen ins Berufsleben bringt, in die ganze Diskussion, wie wollen wir in Zukunft miteinander arbeiten, dass jetzt dieses ganze Thema plötzlich auf Englisch New Work heißt. Das ist auch, glaube ich, schon vielen so ein bisschen suspekt. Also, dass da jetzt eben eine neue Generation kommt, die ganz viele Forderungen hat, das kommt nicht gut an. Und damit haben die Millennials auch schon gleich so einen schlechten Ruf irgendwo weg, ne? Und das stört mich.
Weil man gleichzeitig auch die Beschwerden ja nicht ganz unbegründet hört, wenn dann Nachfolger gesucht werden, wenn Menschen gesucht werden, die in die Fußstapfen von treten. Ein Kollege hatte mir gestern noch einen Artikel reingereicht, da ging es darum, dass ein Gastronomiebetrieb schließen muss, weil er keinen Nachfolger findet, der ausreichend Arbeitswillen hat, auch Überstunden zu machen, da reinzuklotzen. Dann muss man ja schon sagen, möglicherweise kommt daher ja auch so ein Unmut bei der älteren Generation, die sagt, wir haben das gemacht, wir haben das über Jahre und Jahrzehnte gemacht und jetzt kommen die Jungen und wollen das nicht mehr.
Ja, klar, und ich denke auch, da spielt auch ein gewisser Neid vielleicht sogar mit rein, dass man sagt, Moment mal, wir haben jahrzehntelang so viel gearbeitet und uns immer auch so ein bisschen vielleicht auf die Rente gefreut und so eine Unterscheidung zwischen Arbeitsleben und dem, was danach kommt. Also danach kommt erst die Freude und das Privatleben und das Reisen gemacht. Und die Jungen wollen alles gleichzeitig. Aber wenn es eben so ist und wir die Situation haben, dass die jungen Menschen, die ja auch wissen, sie müssen sehr viele Jahrzehnte im Berufsleben bleiben. Sie werden wahrscheinlich bis ungefähr 70 arbeiten müssen nach dem jetzigen Rentensystem. Dass die sagen, ich will als junger Mensch schon darauf achten, dass ich nicht sofort total ausbrenne. Ich möchte mir ein einigermaßen vernünftiges Privatleben ermöglichen. das ist doch eigentlich eine gute Forderung. Also da muss man sich dann eben fragen, wie gehen wir damit um? Wie können wir solche Voraussetzungen im Berufsleben schaffen, dass das eben alles miteinander zu vereinbaren ist? Das ist halt die Situation und damit muss man umgehen.
Ist vielleicht aber auch eine Frage der Reihenfolge. Also was will man zuerst? Wo setzt man seine Prioritäten? Und gibt es da womöglich auch Vertreterinnen und Vertreter in Ihrer Generation, die vielleicht zu stark auf die Work-Life-Balance schauen oder zu stark auf die Freizeit?
Gibt es bestimmt. Aber warum nicht? Warum? Das ist ja irgendwo auch das Vorrecht der Jugend, dass man ganz viele Dinge gleichzeitig möchte und alles ändern möchte, was vielleicht schon mal da gewesen ist oder den Status quo ändern möchte. Und deswegen finde ich das eigentlich, das ist doch in Ordnung und interessant und man sollte das nicht von vornherein so verteufeln. Und nur weil jemand auf die Work-Life-Balance achtet, heißt es ja nicht, dass diese Person faul ist oder keinen Ehrgeiz hat. Und das ist mir auch ganz wichtig, da werden wir wahrscheinlich später auch nochmal drüber reden, dass man das nicht verwechselt.
Genau, das wird Thema dieser Sendung sein, das eben auch wirklich nochmal rauszuarbeiten, wo liegen die Unterschiede, wo sind möglicherweise auch Missverständnisse, wo sind Vorurteile, die mit Sicherheit da auch im Umlauf sind. Dr. Annika Peschel, Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin, ich habe es gesagt, am Institut für angewandte Arbeitswissenschaft in Düsseldorf. Auch Sie gehören ja noch der Generation Y an. Wie fühlt sich das bei Ihnen oder für Sie an?
Ja, also ich fühle mich eigentlich schon als Angehörige der Generation Y in gewisser Weise, weil wenn ich mir so die verschiedenen Werte und Einstellungen der Generation anschaue, kann ich schon sagen, mit so einigen kann ich mich auch tatsächlich identifizieren. Aber also für mich ist es wichtig zu sehen, dass man nicht alle unter einen Kamm scheren kann. Also es gibt vielleicht Tendenzen, die man sehen kann. Es gibt auch verschiedene wissenschaftliche Studien, die diese verschiedenen Werte und Einstellungen herausgearbeitet haben. Aber die unterscheiden sich auch in gewisser Weise. Also man kann wirklich nicht sagen, dass die alle unter einen Kamm geschert werden können und dass die Generationen auch komplett unterschiedlich sind. Also die Generation Y und X, die haben mit Sicherheit Werte und Einstellungen, die unterschiedlich sind, die sich auch aufgrund der Lebenssituation, in der sie sich während ihrer Entwicklung befunden haben, entstanden sind, also durch die gesellschaftlichen Entwicklungen, wenn man sich jetzt die Generation Y anschaut, also die Jugend ist geprägt durch Digitalisierung, digitalen Wandel und es prägt auch in gewisser Weise die Generation. Das ist ganz natürlich, aber es gibt mit Sicherheit auch ganz viele Einstellungen und Werte, die sehr ähnlich sind. Also da würden sich jetzt die Generation X und Y gar nicht so wirklich unterscheiden.
Und vielleicht ist das auch der richtige Moment, mal nochmal auf diese Unterscheidungen beziehungsweise auf die Katalogisierungen, kann man das so sagen, einzugehen. Also wie definieren wir eigentlich die verschiedenen Generationen? Sie haben Sozialisation angesprochen, die sehr wichtig ist, die von Jahrgangsstufen von Generation zu Generation prägend waren für die einzelnen Generationen. Was würden Sie sagen, die Babyboomer, was hat die geprägt?
Die Babyboomer, also die gehören ja auch schon ein bisschen zur Nachkriegszeit in gewisser Weise. Und die waren natürlich dann schon auch fokussiert auf Ressourcen. Und für die war halt Arbeit auch Mittel zum Zweck. Also ich möchte meine Arbeit leisten, um dann eben auch Geld zu verdienen.
Die nachfolgende Generation dann, ab, sagt man so, Mitte der 60er Jahre, ist dann die Generation X, die schon wieder anderes erlebt hat?
Kann man jetzt nicht so wirklich sagen. Also für die Generation X waren jetzt vielleicht das Bedürfnis nach Arbeit jetzt nicht so stark ausgeprägt. Die wollten natürlich auch die Familie sichern und Geld verdienen, um so voranzukommen. Also Arbeit war für die schon in gewisser Weise auch Mittel zum Zweck. Also das Arbeiten, um zu leben in gewisser Weise.
Und die nachfolgende Generation Y, über die wir heute hier sprechen, die die Jahrtausendwende erlebt hat, die schon stark mit Digitalisierung zu tun hat. Ist das so das prägende Element?
Also die Digitalisierung spielt schon eine wichtige Rolle dafür. Gerade auch der Wertewandel, mit dem die Generation Y konfrontiert wird. Also Stichwort Individualisierung. Also es wird immer wichtiger, ja, das sind, denke ich mal, so zwei wichtige Faktoren, die die Generation Y auch tatsächlich prägen.
Mhm. Ja. Wolfgang Kölfen, als Chefarzt einer Kinderklinik sind Sie, haben Sie ja schon beschrieben, direkt dann konfrontiert worden mit den unterschiedlichen Generationen. Und Sie haben sich daraufhin ja auch ordentlich Gedanken gemacht, warum, woher kommt das eigentlich? Also was sind die Ursachen für die Unterschiede? Wie ist da so Ihr Ergebnis Ihrer Gedanken?
Ja, ich habe mich da, wie gesagt, sehr intensiv mit beschäftigt und ich denke, die wichtigste Frage ist zunächst mal, was macht uns aus als Mensch? Das ist unser Individuum und unser Individuum wird dadurch geprägt und da sind wir alle gleich, dass wir eine wunderbare Geburt hoffentlich hatten. Da hat unsere Mutter uns ein Leben geschenkt und ein Vater war auch dabei, indem er uns auch eine Hälfte seines Chromosomensatzes zur Verfügung gestellt hat. Und damit unterscheiden wir uns weltweit nicht. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, jetzt haben wir Rahmenbedingungen, die sind individuell. Wo wir aufwachsen, in welche Schule wir gehen, haben wir gute soziale Verhältnisse oder haben wir schlechte alleinerziehend oder drogenabhängige Eltern, werden wir als Kind vernachlässigt. Das ist die zweite Gruppe, die ist sehr unterschiedlich. Und die dritte Gruppe ist, und darüber sprechen wir jetzt hier eigentlich, das ist, wie ist in meiner Jugend, in meiner Kindheit, wie habe ich kollektiv, bin ich aufgewachsen? Was habe ich erlebt? Und da ist dieses Alter von 10 bis 15 Jahren ist sehr wichtig. Und deshalb hat jeder von uns, von diesen unterschiedlichen Generationen, die ich gerne gleich nochmal definieren würde, unterschiedliche Bilder im Kopf. Die einen, die Babyboomer, sind aufgewachsen in einer Zeit, wo es das Wirtschaftswunder gab, wo es erst einen kleinen Wohlstand gab, wo es auch gewisse individuelle Freiheiten gab, aber wo es kein Internet gab, wo es kein Handy gab. Und sie sind dann hineingewachsen in eine Zeit, wo sie einmal Kohl, immer Kohl gehabt haben, politisch gesehen.
16 Jahre lang.
16 Jahre lang Kohl erlebt, das mag gut oder das mag schlecht sein. Aber das ist ihr prägendes Erlebnis, was sie mit sich tragen. Und sie haben eine Vorstellung, wie Arbeit funktioniert. Sie haben Wertevorstellungen. Und das muss man im Auge behalten. Und die nächsten Generationen, ist es so, dass andere Bilder in ihrer Jugend aufgetreten sind. Also die Generation X zum Beispiel, die man so definieren würde, dass sie in den Jahren 1970 bis 1985 geboren sind. Die rechnen wir mal 10 Jahre dazu, die dann andere Bilder gehabt haben. Die haben die Pershings gesehen, die haben die Cruise Missiles gesehen, die haben an den Toren gerasselt und gesagt, wir wollen hier rein. Die haben gesagt, die Frauenbewegung, Frauen müssen frei sein. Das haben die, diese Bilder haben die im Kopf.
Den Irakkrieg erinnere ich mich auch noch.
Da gab es den Walkman dann vielleicht und so den Anfang vielleicht vom kleinen PCchen, der in der Regel nicht funktioniert hat. Und dann kommt die nächste Generation, die sogenannten Generation Y, 85 bis 2000 geboren. Und da muss man dann sagen, da kommen andere Bilder rein, nämlich Krisenbilder. Wir haben ganz viele Krisen gehabt, Lehman-Krise, die unterschiedlichen Arten waren. Das hat diese Jugend wiederum geprägt, aber auch viel Freiheit. Aufwachsen, wie Frau Peschel ja schon sagte, auch mit Handy, mit allen Optionen und Möglichkeiten. Und das sind diese unterschiedlichen Dinge, die jetzt aufeinanderprallen.
Und wir wollen darüber sprechen, kann man tatsächlich in diesen in Anführungszeichen Schubladen auch definieren, wie Arbeitsmoral aussieht, wie Arbeitseinstellungen aussehen. Und Sie können sich beteiligen, 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen sollten, wenn Sie sich beteiligen mögen. Und das hat Kai Wellner gemacht, der jetzt in der Leitung ist. Schönen guten Tag nach Nürnberg.
Ja, guten Morgen.
Herr Wellner, was fällt Ihnen zu unserem Thema ein?
Ja, ich bin Professor an der Technischen Hochschule Georg Simon Ohm in Nürnberg, bin dort Professor für internationales Management und habe circa mit 50% ausländischen Studenten zu tun und das seit circa 8 Jahren, wo ich an der TH in Nürnberg bin. Und ich muss feststellen, dass besonders die deutschen jungen Studenten selbst in den letzten 8 Jahren sehr, sehr fokussiert sind, also sehr zielorientiert sind, sehr leistungsorientiert sind. Und dass ich das gar nicht unterstellen kann, dass die junge Generation mehr auf Work-Life-Balance ist oder mehr nicht leistungsfähig ist oder leistungsorientiert ist, sondern sehr, sehr fokussiert ist und sehr zielorientiert ist.
Wie machen Sie das fest?
Das sehe ich an der ganz klaren Ausrichtung, an dem Fokus, an der Zielstrebigkeit, an der zeitlichen Orientierung, an den zielorientierten Aufenthalten, Praktika, Studium. Diese Freiheit als Student, die wir in der Generation der Jahrgang 1967er, in der ich bin, hatten in den 80er, 90er Jahren, ist heute nicht mehr so sichtbar. Die Studenten sind fokussiert, nehmen nicht mehr so viel Freizeit im Studium in Kauf, gehen gerne ins Ausland, machen gerne Praktika, verschiedene Sachen gleichzeitig auch. Das mag vielleicht heute dann so wirken, als ob die nicht so fokussiert sind oder als ob die nicht so leistungsorientiert sind. Aber die machen zwei, drei Sachen gleichzeitig und zielorientierter, als wir es damals gemacht haben.
Nehmen Sie das positiv oder eher negativ, auch mit Blick auf möglicherweise ja auch Lebenserfahrung irgendwie wahr?
Ich sehe es sehr positiv, aber auf der anderen Seite ist es auch eine sehr starke Konkurrenzsituation. Die junge Generation weiß sehr genau, dass sie höhere Leistung bringen muss als die aktuellen Arbeitenden und dass sie sich stärker reinhängen muss, um das Niveau zu erreichen, was wir jetzt heute als 50, 60, 40-Jährige haben und dementsprechend auch fokussierter sind. Also auf der einen Seite ist es gut, dass sie so leistungsorientiert sind und dass sie so zielorientiert sind, dass sie ein Höchstmaß an Werteorientierung haben, ein Höchstmaß an Leistungsorientierung haben, ein Höchstmaß an Selbstorientierung und Gesellschaftsorientierung haben. Also viel anspruchsvoller und komplexer, als es meine Generation ist. Und ich muss auch noch sagen, dadurch, dass ich sehr viel mit ausländischen Studenten auch zusammenarbeite, die auch dann für ein Semester zu uns nach Nürnberg kommen, an die TH, dass gerade die Deutschen hier noch viel fokussierter sind als andere Ausländer. Und
die vielleicht aber auch erstmal mit anderen Dingen auch noch beschäftigt sind. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie angerufen haben, Herr Wellner. Ich gebe das nochmal ganz kurz in die Runde vor den Nachrichten. Julia Hackober, die sich selbst als Vertreterin auch der Generation Y bezeichnet. Sie haben mehrfach genickt. Also das heißt, er sprach Ihnen schon ein bisschen aus der Seele. Sie sind zielorientiert. Das haben Sie auch schon formuliert, dass Ihre Generation, ja, wird da viel Unrecht getan.
Auf jeden Fall, weil gerade dieses Thema Selbstoptimierung, wie schaffe ich es in allen Lebensbereichen zu performen, das ist ja ein ganz großes Thema dieser Generation.
Wir sprechen gleich weiter über die Frage mangelnder Einsatz, mit einem Fragezeichen auch versehen. Wie Ältere die Arbeitseinstellung der Jungen wahrnehmen, haben wir da womöglich als Ältere auch einen verqueren Blick auf die junge Generation, die sich vielleicht anders fokussieren muss. Wir haben gerade auch gehört, sie muss höhere Leistungen eigentlich auch erbringen. 00800 446 44 464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne mit Rückrufnummer und dann hören wir Sie vielleicht gleich nach den Nachrichten. Weiter geht es mit der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Mangelnder Einsatz. Wie Ältere die Arbeitseinstellung der Jungen wahrnehmen, das ist das Thema der heutigen Lebenszeit. Wir haben schon viel über die Generation Y gesprochen, auch über die Frage, ob man überhaupt so kategorisieren kann. Wir haben schon viel gehört, was Sozialisation und Prägung angeht. Und ich habe Sie aufgerufen, uns zu schreiben oder uns anzurufen. Und wir haben auch einige Hörerinnen und Hörer schon in der Leitung gehabt, die uns zugestellt werden mögen. Und ich möchte zitieren einen Hörer, der Jahrgang 64 ist. Ein Luxusproblem, sagt er, wenn jemand mit einer halben Stelle seinen Lebensinhalt verdienen kann. In der Realität ist das wohl kaum möglich. Also eine Kritik an den Ansprüchen und an den Erwartungen, auch an die Arbeit. Eine Hörerin hat uns geschrieben aus Luzern, Ursula Hützgall. Sie sagt, ich bin 77 Jahre alt und ich habe im Laufe meines Lebens festgestellt, dass die Kinder immer verwöhnter und anspruchsvoller werden. Und heute ist das schlechte Benehmen, das Geschrei und das Gelärme schon fast nicht mehr auszuhalten. Wie weit das eine Rolle spielt in dieser Sendung, werden wir noch sehen. Wir haben eine Hörerin in der Leitung, Katrin Böttcher, die uns aus Berlin angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Frau Böttcher, darf ich Ihr Alter nennen?
Ja, na klar.
Sie sind 54 Jahre alt, das heißt, Sie gehören nicht der Generation Y an, sondern eher in Richtung Babyboomer, Generation X an der Schwelle. Wie sehen Sie das Thema?
Ja, wie ich schon sagte, also ich habe ja zwei Töchter, die sind dieser Generation Y sind, die beide auch schon, die eine ist noch in der Ausbildung, im Praktikum, die andere arbeitet schon. Und ich habe hier beruflich halt sehr viel mit jungen Menschen zu tun. Ich arbeite im Gesundheitswesen, in einer Niederlassung, in einer onkologischen Praxis, aber als Verwaltung und habe natürlich immer sehr viele Bewerberinnen, habe hier Arbeitskräfte in der Praxis und so weiter, in den Praxen, die ich betreue. Und da ist mir so aufgefallen, dass teilweise so ein bisschen die Kollegialität bei den jüngeren Kollegen fehlt. Also wenn da die Älteren, die um die 50, kommen auch noch mit dem Kopf unterm Arm, weil die Therapien müssen ja laufen, das machen die Jüngeren weniger tatsächlich. Da wird dann wirklich schnell ein Krankenschein gebracht, da wird lange krankgeschrieben und das ist was mich ein bisschen auch unsicher macht, weil die Arbeit muss ja gemacht werden. Wenn hier jemand kommt und braucht eine Therapie, dann muss das ja jemand anhängen können. Und dann ist die Frage immer, da denken die nicht an ihre Kollegen oft, finde ich.
Was wäre
und ich sehe
das
auch bei meinen Kindern. Mhm. Ich sehe das auch bei meinen Töchtern. Ich habe zwei, die sind sehr verschieden. Die eine geht auch noch mit dem Kopf unter dem Arm so ungefähr. Natürlich nicht, wenn einer Fieber hat und so. Darum geht es nicht. Aber bei jedem Schnuppen sich krankschreiben lassen, da habe ich auch eine von denen zu Hause. Und dann versuche ich mal mit denen zu reden und zu sagen, ihr habt auch eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, sehe ich so.
Spannend.
Aber das verstehen die nicht. Mhm,
aber spannend finde ich, dass Sie sagen, Sie haben zwei Töchter und die eine ist so und
ja,
die andere ist so.
Richtig,
möglicherweise,
richtig.
Ja, was würden Sie sagen, hat es dann tatsächlich mit der Generation zu tun?
Nee, mit der Mentalität. Und dass das auch erlaubt wird, oder was heißt erlaubt, sondern dass das auch nicht, ich glaube, früher man hat sich darüber so eine Gedanken gar nicht gemacht, oder man ist gar nicht auf die Idee gekommen, das sich so zu verhalten, weil das gesellschaftlich einfach nicht akzeptiert war. Und das ist es aber heute.
Wolfgang Kölfen hat gerade den Finger gehoben. Er ist Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche der Städtischen Kliniken Mönchengladbach und trainiert auch Kommunikation mit seinen Mitarbeitern. Und es geht da viel um die Frage des Miteinanders eben tatsächlich. Ja, bitteschön.
Ja, Sie hatten das Wort ja, Frau Böttcher, von Verantwortung gerade in den Mund genommen. Und ich glaube, dass die Jüngeren so antworten würden. Ich habe auch Verantwortung für meine persönliche Gesundheit. Und ich glaube, dass das uns natürlich als Babyboomer, zu der Sie ja, wie Sie sich gerade identifiziert haben, auch gehören, schwerfällt.
Ja.
Weil wir ja anders sozialisiert worden sind, weil Arbeit zuerst kommt und dann erst kommt das Vergnügen und dann kommen diese anderen Dinge. Und das, glaube ich, fällt uns sehr schwer. Und zu Ihrem Punkt, wie kann man das vielleicht ändern in Ihrer Praxis? Ich denke, meine Erfahrung ist, man muss die Sinnfrage mehr in den Mittelpunkt stellen. Warum kommen wir bei der Arbeit zusammen? Und da haben wir ein gemeinsames Ziel, den Patienten zu versorgen, wie Ihnen, was Sie erzählt haben. Und ich glaube, über die Schiene kann man die jungen Leute auch wesentlich mehr kriegen, als wenn man nur mit dem Finger zeigt.
Dass man nur die Kollegen sagt, ja, die hängen hier alleine da. Manche, wie gesagt, sehen das ja auch. Aber es ist richtig, da könnte man noch mehr drauf hinweisen und mehr reden drüber.
Und einen Aspekt, Frau Pöschel, den Sie genannt haben, den würde ich gerne auch noch, Frau Böttcher, würde ich auch gerne noch mal aufgreifen und weitergeben in der Runde, denn Sie sagen, es ist auch eine Mentalitätsfrage und es ist auch die Frage, was wird zugelassen und womöglich haben wir jetzt einen Raum, einen gesellschaftlichen Raum, der zulässt, dass man eben auch sagt, ja, man möchte auch ein wenig mehr auf sein Leben achten, auf seine Gesundheit achten und möchte nicht mehr mit dem Kopf unterm Arm zur Arbeit gehen, wie Sie es formuliert haben. Vielleicht gibt es
nicht, aber da beißt sich auch mal die Katze in den Schwanz, weil das Problem ist, wir haben auf der einen Seite zu wenig Arbeitskräfte. Ja, wir haben hier zum Beispiel fast keine Bewerbungen. Wir suchen ja Personal. Ne? Das ist das eine, wir haben kaum Bewerbungen und die da sind, wollen aber immer weniger arbeiten. Aber die Arbeit ist ja nicht weniger. Also ich weiß noch nicht, wie sich das mal löst. Ich meine, irgendwann geht man auch in Rente, aber es dauert ja Gott sei Dank noch ein bisschen. Aber das weiß ich nicht, wie man dieses Problem denn lösen kann, dass das ja die Arbeit nicht weniger wird. Ne?
Es ist nicht das Problem der jungen Leute, dass wir zu wenig Bewerber haben. Das ist ein gesellschaftliches Problem, dass Deutschland die Fachkräfte ausgehen. Und das darf man nicht den jungen Leuten zum Vorwurf machen.
Nein, das mache ich auch nicht. Wie gesagt, ich sehe halt nur das Problem, dass da, wie gesagt, wer soll die Arbeit dann mal machen?
Katrin Böttcher, ich danke Ihnen, dass Sie uns so viele Aspekte auch in die Runde gegeben haben und die wir auch zum Teil noch aufgreifen müssen, denke ich, weil es auch ganz, ganz wichtige Punkte sind in dieser Diskussion um die Frage, wie verändern sich die Arbeitseinstellungen auch bei den jungen Menschen und haben die möglicherweise auch andere Ansprüche an die Arbeit und an ihr gesamtes Leben. Und wie gesagt, auch die Frage, die ich sehr spannend finde, wie ist das gesellschaftliche Umfeld? Welchen Rahmen geben wir solchen Ansprüchen auch? Und jetzt kam noch das Stichwort Fachkräftemangel dazu, das sicherlich auch einen ganz großen Stellenwert in dieser Diskussion spielen wird noch. Dr. Annika Peschel, Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für angewandte Arbeitswissenschaft in Düsseldorf. Diese Frage, was ist heute möglich, was war vor 10 Jahren Anspruch an einen Arbeitnehmer, beschäftigt Sie die auch?
Ja, klar. Also wenn man jetzt an das Thema Employer Branding denkt, ne, und das Thema Arbeitgeberattraktivität und auch der Fachkräftekrieg quasi, the war for talents, dann klar spielen natürlich die Bedürfnisse der aktuellen Generation auch eine gewisse Rolle und da kann dann auch der Arbeitgeber entsprechend die Arbeitsbedingungen gestalten. Ich spreche jetzt hier von den Möglichkeiten auch durch die Digitalisierung, das Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, das sind alles Dinge, die Generation Y, die Jüngeren auch wirklich begrüßen begrüßen würden. Natürlich muss man auch berücksichtigen, dass es nicht immer umsetzbar ist in jedem Unternehmen. Nicht jedes Unternehmen kann für jede Position Homeoffice oder mobiles Arbeiten anbieten. Ne? Aber wenn ein Unternehmen weiß, dass das junge Mitarbeiter anziehen kann, dann kann das natürlich auf jeden Fall ein Vorteil sein, das zu berücksichtigen. Gleichzeitig sollte die Generation Y und auch Jüngere auch wissen, dass sie ein Stück weit auch für ihre Einstellung gegenüber der Arbeit selbst verantwortlich sind. Ja, das heißt, ja, viele wollen ja Spaß bei der Arbeit haben, sagt man, und wollen sich selbst verwirklichen. Und da ist es natürlich jetzt nicht nur die Aufgabe des Arbeitgebers, das zu bewerkstelligen, sondern jeder ist für sich selber ein Stück weit verantwortlich, auch hierbei. Ne? Man kann
aber das ist ja auch kein neuer Anspruch, sich selbst zu verwirklichen bei der Arbeit. Ich denke, das haben Generationen davor auch schon gehabt als Anspruch an ihren Job, an ihren künftigen.
Ja, genau. Aber also man sagt ja auch, dass gerade für die neue Generation das wichtig ist, dass die Arbeit sinnhaft ist. Ja. Und das war vielleicht, also früher auch wichtig, aber vielleicht standen andere Themen im Vordergrund.
Auch ein recht interessanter Aspekt, denn Julia Hackober, das haben Sie schon angesprochen, Redakteurin und Podcasterin bei der Zeitung Die Welt, dass es ja auch darum geht, zu sagen, jetzt habe ich den Faden ein klein wenig verloren. Wir waren dabei, welche Ansprüche man hat. Genau, New Work. Also das heißt, die Ansprüche der Generation, der jüngeren Generation, die schwappen ja in die Arbeitswelt schon über. Also Sinnhaftigkeit bei der Arbeit. Da gibt es inzwischen ganz neue Arbeitskonzepte, gerade in Berlin unter den Startups immer wieder Thema. Wie kann man flachere Hierarchien auch in den Unternehmen implementieren? Würden Sie sagen, das ist was tatsächlich auch zum Vorteil vielleicht vieler in die Arbeitswelt eindringt?
Ja, würde ich schon sagen. Denn man verbringt so viel Zeit mit der Arbeit, bei der Arbeit, mit den Kollegen. Wenn ich dann das Gefühl habe, das ist irgendwie sinnvoll, was ich da tue, ich habe da Spaß dabei, ich gehe gerne zur Arbeit, ich beschäftige mich gerne damit, dann ist es auch insofern zielführend, dadurch, dass wir ja auch diese ständige Erreichbarkeit haben, das darf man nicht vergessen, in so vielen Branchen spielt dieses Thema, die Mitarbeiter sind eigentlich 24 Stunden am Tag, so ungefähr überspitzt gesagt, zu erreichen. Und man kann die mit Aufträgen und Aufgaben belämmern. Und dann muss ich sozusagen im Gegensatz dazu auch ein einigermaßen gutes Umfeld für die Mitarbeiter schaffen. Wenn ich sage, ihr müsst immer erreichbar sein, dann müsst ihr euch aber wenigstens wohlfühlen bei der Arbeit, die ihr macht. Also ich finde, da muss es einen gewissen Ausgleich geben. Und das ist eben schon ein Thema, gerade haben wir schon angesprochen, Mobile Office, also dass man von überall auch arbeiten kann. Das ist ja auch eine Herausforderung, aber eben auch ein Thema, was die jungen Leute ins Arbeitsleben überhaupt erstmal bringen.
Und andere Stichworte, die auch gefallen sind, war Zielorientiertheit, die junge Generation durchaus mitbringt. Eine Fokussierung auf ihre Ziele auch, die sie haben, hat uns ein Hörer ja auch geschildert. Am Telefon ist André Braun, ein sehr junger Unternehmer, 17 Jahre alt. Sie haben vor kurzem gegründet, ein Mediendienstleistungsunternehmen, Plutus Media. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, ein Unternehmen mit 10 Mitarbeitern. Es geht um die Generation Z, die wir hier auch schon angesprochen haben, der Sie auch angehören und die wie drauf ist. Was sollten Unternehmer, Arbeitgeber über Sie wissen?
Ja, also die Generation Z ist eine sehr besondere Generation. Es ist die erste Generation, die mit dem Medium Handy von Anfang an, von klein auf groß geworden ist. Und das spiegelt sich natürlich nicht nur im Privatleben, sondern auch im Beruf und im Berufsalltag wieder. Und gerade Arbeitgeber sind da vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Die Generation Z ist generell auch sehr emotional. Der ist Persönlichkeit sehr wichtig. Und selbstständiges Arbeiten beispielsweise, sich einfach auszuprobieren. Und was ja gerade auch schon des Öfteren gefallen ist, diese Sinnhaftigkeit, die Frage des Warums. Warum muss ich jetzt diese Aufgabe machen? Warum kann ich die nicht anders machen? Warum muss ich die jetzt so ausführen, wie mir das gerade eben auch gesagt wurde?
Auf der anderen Seite heißt es, Jugendliche sind zu Smartphone-orientiert. Die kennen eigentlich gar nichts anderes mehr, als ständig das Smartphone vorm Gesicht zu haben. Sie sind dadurch auch weniger zuverlässig. Auch das ist zu hören. Ist da nichts dran?
Doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, man muss schon regulieren, wie viel man sein Smartphone nutzt. Ich habe Freunde auch im privaten Umfeld, die das Smartphone teilweise 8-9 Stunden am Tag nutzen und das ausschließlich zu privaten Zwecken, beziehungsweise dann eine 8-9 Stunden Screen-on-Time haben. Die Frage ist natürlich, inwieweit beeinflusst das einen negativ, sowohl im Arbeitsalltag als auch im Privatleben? Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Ich habe auch super viele Freunde, die ihr Smartphone vielleicht eine Stunde am Tag nutzen und das gar nicht mit nach draußen nehmen, sondern das wirklich immer zu Hause liegt.
Also liegt es einfach daran, den Umgang damit auch zu lernen, eine große Bereitschaft, viel Zeit in die Arbeit zu investieren, muss man sicher haben, wenn man wie Sie gründet, Mitarbeiter hat. Da geht es auch um Verantwortung. Wie viel Zeit kostet Sie das?
Also mich kostet es tatsächlich sehr viel Zeit. Ich habe das Glück, dass ich Gott sei Dank nicht mehr allein in der Geschäftsführung als auch in der Personalführung bin. Wir haben da sehr kompetente Mitarbeiter, die mich da kräftig unterstützen. Gerade in der Personalführung ist ein sehr komplexes Thema, wie auch schon gesagt, mit dieser Generation. Man hat einfach viele Aspekte, die man da berücksichtigen muss und auch eben in die Arbeitsvorgaben der Arbeitnehmer dann implementieren muss. Wie beispielsweise wirklich, das ist ein ganz, ganz großes Thema, diese Sinnhaftigkeit. Immer zu erklären, warum musst du jetzt das dokumentieren? Warum musst du jetzt aufschreiben, wie dieser Prozess funktioniert? Weil wir gemerkt haben, wenn wir das nicht machen, entstehen ganz, ganz viele Fragezeichen und die Arbeitsbereitschaft nimmt dann für einzelne Aufgaben extrem ab.
Das bedeutet, dass Sie schon sehen, dass Sie im Umgang ein ganz anderes Verhalten an den Tag legen müssen, damit Sie Ihre Mitarbeiter mitführen können?
Genau, auf jeden Fall. Also wie ich das eben auch schon angesprochen hatte, der emotionale Aspekt, der persönliche Aspekt ist so präsent wie noch nie. Früher war das undenkbar, dass man mit dem Chef über private Sachen gesprochen hat. Heute ist das gang und gäbe. Unsere Führungspositionen, egal ob das jetzt wirklich die Geschäftsführung ist oder auch Ebenen drunter, unsere Teamleiter, die müssen sich einfach darauf einstellen, dass sie Vati und Mutti spielen müssen und sich anhören müssen. Gerade bei uns im Team, wir haben sehr viele junge Mitarbeiter, die teilweise 18, 19, 17, 16 sind, wo man sich einfach anhören muss, okay, der Ben, der wurde jetzt letzte Woche von der Vanessa verlassen und das ist jetzt alles total schlimm. Und da muss man sich aber als Arbeitgeber einfach drauf einstellen und sich auch drauf einlassen. Und wenn man das macht, funktioniert das Zusammenleben letztendlich im Unternehmen auch sehr gut.
Und wenn Sie sagen, Vati, Mutti spielen, Sie selbst sind 17 Jahre jung, das bedeutet, Ihre Mitarbeiterstruktur, die ist durchaus auch, was die Altersstruktur angeht, ein bisschen heterogen. Wie sieht die aus?
Ja, genau. Also wir sind auf jeden Fall sehr jung im Team. Also unser Durchschnitt liegt bei 19 Jahren. Und das schlägt sich dadurch, also wo merken wir das? Also wir versuchen, oder unser USP an Unternehmen ist es natürlich zu sagen, okay, wir entwickeln Kampagnen für Sie, für die Generation Z, von der Generation Z, deswegen sind wir so jung. Bei uns ist es im Unternehmen immer wieder eine Herausforderung, weil wir natürlich gerade in den Führungspositionen doch auch ältere Mitarbeiter haben. Unser ältester Mitarbeiter ist, glaube ich, gerade 55. Hat früher bei der Stadt gearbeitet und unterstützt uns jetzt eben im Regionalmarketing für Kommunen. Und das ist doch immer eine Herausforderung, dann das Alter letztendlich zu kombinieren und zu sagen, okay, der 55-Jährige muss jetzt mit den 16-Jährigen arbeiten. Aber es funktioniert erschreckend gut.
Aber das ist eine Frage, die sich sicherlich viele in Unternehmen auch stellen. Wie funktioniert da so eine Zusammenarbeit von 16 bis 55? Und womöglich gibt es ja auch dann irgendwann Spannen von 16 bis 70, je nachdem, wie wir weiter auch mit dem Fachkräftemangel umgehen, was unsere Arbeitswelt angeht. Yeah. Wie läuft das? Knallt das manchmal auch?
Ja, natürlich. Also man muss ganz ehrlich sagen, wenn man bei uns in die Büros reinkommt, dann denkt man sich, um Gottes Willen, wo bin ich hier gelandet? Lauter Pubertierende. Es ist dann aber doch so, dass gerade unsere älteren Mitarbeiter sich teilweise wirklich Rückzugsorte schaffen und das ist auch okay. Die haben teilweise wirklich getrennte Büros auch. Wir haben normalerweise Großraumbüros, die sind alle offen gestaltet. Jeder arbeitet neben jedem. Wir haben einzelne Rückzugsbereiche. Bei uns ist es so, dass 50% der Arbeitsfläche, also der Büroflächen immer als Rückzugsfläche dienen, beziehungsweise als Freizeitfläche. Die werden dann öfter eben, also man merkt schon, dass es sich separiert, gerade wenn es in die Pausen geht. Aber im Arbeitsalltag selber kommt es da relativ wenig zu Spannungen. Ist es letztendlich dann wirklich, wenn der 55-Jährige sagt, okay, ich möchte jetzt nicht mehr hier irgendwie in die Streitigkeiten von den 16-Jährigen reingeraten, dann separiert er sich eben und dann funktioniert das.
Wir gehen ja heute der Frage nach, wie Ältere die Arbeitseinstellung der Jungen auch wahrnehmen. Da ist auch immer wieder zu hören, die Arbeitsmoral bei den Jüngeren sei schlecht, die Einsatzbereitschaft niedriger. Wie ist es bei Ihnen, wenn die Älteren auf die Jüngeren gucken? Sind die zufrieden mit der Arbeitseinstellung?
Total. Ich glaube, das ist einzig und allein eine Frage der Personalführung. Wie schon gesagt, es ist eine andere Generation, die muss anders geführt werden. Und ich sehe in Unternehmen ganz oft, wir beraten große Konzerne auch in der Personalführung, dass ja diese Sinnhaftigkeit, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Warum? Einfach zu erklären, warum muss man das jetzt tun? Was tatsächlich abnimmt, ist der Wert von Arbeitserfahrung. Also in der Generation Z sind Arbeitserfahrungen von erfahrenen Kollegen oftmals nicht mehr so viel wert. Man sagt, okay, ja, das kann ich schon selber ausprobieren, das schaffe ich schon selber, das kriege ich irgendwie hin. Das ist auf der einen Seite sehr positiv, das kann den Arbeitsalltag sehr bereichern. Auf der anderen Seite natürlich auch sehr gefährlich, weil man sich dadurch oft überschätzt. Ich würde aber auf gar keinen Fall sagen, dass die Arbeitsbereitschaft abnimmt, wenn der Job den Jugendlichen Spaß macht. Was natürlich zu sehen ist, wenn das ein Job ist, der denen nicht Spaß macht. Also wirklich, ich arbeite da jetzt 3 Jahre und dieser Beruf ist einfach der falsche für mich, dann nimmt die Arbeitsmoral natürlich ab. Ich muss aber sagen, ganz klar, bei Aufgaben bei uns intern im Unternehmen, wir haben beispielsweise jemanden, der ist 16, der ist Sales Manager bei uns, der macht total gerne kreative Konzeptionen. Den schriftlichen Part macht er nicht so gern, aber einfach durch die richtige Motivation und auch die Erklärung, warum er das dann auch schriftlich zusammenfassen muss, ist das für ihn total okay. Ist natürlich nicht seine liebste Aufgabe, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass in dem Bereich die Arbeitsmoral abfällt.
André Braun, ich möchte die Runde ein bisschen erweitern, weil was Sie nicht mitbekommen haben, Sie sind ja sehr engagiert in dem, was Sie schildern, und man merkt auch, dass Sie auch brennen für Ihr Unternehmen, für Ihre Mitarbeiter. Hier hat es immer mal wieder auch Nicken gegeben und auch Lächeln, ein zustimmendes Lächeln, muss man sagen. Wolfgang Kölfen, Kommunikationstrainer sind Sie eben auch und vor allen Dingen Chefarzt an einer Kinder- und Jugendklinik in Mönchengladbach. Gerade als es darum ging, private Dinge anzusprechen, also die Frage, wie geht man mit den Mitarbeitern um, und da muss es möglicherweise ein anderes Verhältnis geben als noch vor 20 Jahren, wo man private Dinge ja bloß aus dem Arbeitsleben rauslassen sollte, musste. Da gab es großes Nicken bei Ihnen. Das sehen Sie auch so, die Jüngeren brauchen die Ansprache?
Ja, das hat sich total geändert. Das ist auch das Spannende von Führung, dass ich viel mehr weiß von meinen Mitarbeitern plötzlich. Nicht jeder lässt sich drauf ein. Man macht Angebote und kommt in Gespräche. Denn man hat ja etwas in seinem Schatztruhe, das ist Erfahrung. Das hatten Sie, Herr Braun, so ein bisschen auch reingebracht. Und man muss hier, glaube ich, sehr differenzieren zwischen Erfahrung und Nostalgie. Wenn die älteren Kollegen und die Führungspositionen haben nostalgisch erzählen, dann ist das ja kein Austausch. Sondern das ist das, was die Jüngeren auch nicht hören wollen und was uns ja auch nicht weiterbringt.
Er erzählt ja vom Krieg.
Und Krieg haben die Babyboomer ja Gott sei Dank
auch
nicht erlebt.
Nein, aber das ist so diese Redensart, ne?
Also da muss man mal differenzieren. Und ich glaube, dass so ist mein Eindruck, dass die Jüngeren sehr gerne Erfahrung wahrnehmen. Aber die darf nicht nostalgisch geklärt sein. Und,
also nicht belehren, sondern
genau. Wissen teilen. Und was eint uns an der Stelle, das haben die Jungen ja alle drauf, das ist die Idee lebenslanges Lernen. Und wenn ich mir anhören muss, dass ein 50-Jähriger oder 55-Jähriger sagt, er bereitet sich jetzt 10 Jahre auf den Ruhestand vor, dann kann ja die Kommunikation zwischen den beiden nicht funktionieren. Und wenn jemand da Führungsverantwortung hat, dann gibt es da kein Andocken aneinander. Und deshalb glaube ich, dass dieses Mitarbeitercoaching, wie man das vielleicht in dem modernen Wort nennt, ganz entscheidend ist. Das ist die Zukunft. Und wer sich darauf einlässt, wird gute Mitarbeiter finden und behalten. Und wer sich nicht darauf einlässt, hat ein Problem.
Und das ist ja etwas, was Sie auch bei Ihren Kolleginnen und Kollegen versuchen zu vermitteln in den oberen Etagen der Kliniken. Und wie kommt das an?
Naja, darum muss man sich ja erstmal drauf einlassen, dass man auch selbst mal sich vor den Spiegel stellt und sagt, wie findet ihr mich? Wie war meine Leistung? Und wo können wir im Austausch Gemeinsamkeiten entdecken? Man spricht ja da von Kritik und Feedback, und das muss man unterscheiden auch wiederum. Kritik ist etwas Objektives, wo Daten, Zahlen, Fakten für oder gegen etwas sprechen. Und Feedback ist, ich habe einen persönlichen Eindruck von dir und der Stelle kannst du dich noch weiter verbessern. Und das zu vermitteln, gibt dem anderen die Chance, es anzunehmen und sich weiter diese Erfahrung, dieses Feedback aufzunehmen und sich positiv zu entwickeln. Und das wollen die jungen Leute auch. Die wollen ja mehr.
Julia Hakober, auch Sie haben mehrfach gelächelt, als André Braun uns geschildert hat, wie es bei ihm im Unternehmen zugeht. Könnten Sie sich vorstellen, in seinem Unternehmen zu arbeiten?
Ja, also es hört sich sehr gut an, auf jeden Fall alles. Ich finde halt interessant, dass wir jetzt auch schon gerade darüber gesprochen haben, dass sich ältere und jüngere Leute auch im Unternehmen oder bei der Arbeit miteinander austauschen müssen, voneinander lernen können. Aber dafür muss man halt dann auch offen sein und auch die Struktur schaffen, dass man überhaupt miteinander zu tun hat. Also in vielen Unternehmen oder Arbeitssituationen, wo es sehr strikte Hierarchien gibt, die althergebracht sind, es keine Möglichkeiten gibt, die aufzubrechen, die Chefs irgendwo, die Babyboomer-Chefs irgendwo im Elfenbeinturm sitzen, die jungen Leute irgendwo anders sind, wo sie sich untereinander bekriegen, damit sie auch irgendwann in diesen Elfenbeinturm kommen möglicherweise. Das ist halt schwierig und deswegen wäre mein Vorschlag, und so hört es sich auch an, als ob es jetzt im Unternehmen von André Braun so sei, dass man eben diverse Teams zusammenstellt, in denen eben ältere, jüngere Leute zusammenarbeiten, voneinander profitieren können und die Erfahrungen austauschen können und so eben auch ein bisschen einen Blick dafür bekommen, wie man vielleicht noch eine andere Perspektive aufs Arbeitsleben und natürlich auch auf die Themen, an denen man arbeitet, bekommen kann.
André Braun, die Frage geben wir direkt mal weiter. Ist das bei Ihnen im Betrieb oder im Unternehmen tatsächlich so, dass Sie auch sehr gezielt die generationenübergreifende Teamarbeit fördern und befördern?
Natürlich, auf jeden Fall. Ein ganz großes Thema. Wurde ja auch gerade sehr schön gesagt. Es ist tatsächlich so, Erfahrung ist grundsätzlich, wie ich gerade schon gesagt habe, erstmal nicht mehr so viel wert, zumindest wenn sie in einem Monolog erzählt wird. Wenn ich mit den jungen Menschen dann gezielt in den Dialog gehe und wirklich erzähle und Erfahrungen austausche, dann sieht es schon ganz anders aus. Und bei uns ist es auf jeden Fall so, dass ältere Mitarbeiter auch mit jüngeren Mitarbeitern zusammenarbeiten. Es ist einfach gefordert. Also wie auch gerade schon gesagt, wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, die wirklich nur mit uns zusammenarbeiten, weil sie sagen, okay, da sind junge Mitarbeiter drin. Aber gerade beispielsweise in Datenerhebungen, in Analysen, da müssen oft auch erfahrene Mitarbeiter rein und das heißt, da arbeiten wirklich ältere Mitarbeiter, da arbeitet ein 50-Jähriger, der eben die Analysen im Hintergrund macht, mit einem 16-Jährigen zusammen, der eben diese Kampagnen für diese Analyse entwirft. Und da ist dann einfach ein Zusammenspiel nötig und es kommt super gut an.
André Braun, danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier an diesem Freitagvormittag für die Lebenszeit im Deutschlandfunk. 17 Jahre jung, gerade eine Firma gegründet, Firma Plutus Media. Und Sie haben uns partizipieren lassen an den Möglichkeiten, die es gibt, wenn man generationenübergreifend arbeitet. Wir werden weiter diskutieren über die Frage, ob es einen mangelnden Einsatz bei den Jüngeren gibt und wie die Älteren die Arbeitseinstellungen der Jungen wahrnehmen hier in der Lebenszeit. Wir hören uns gleich wieder nach den Nachrichten. Mit Petra Einsminger, schön, dass Sie dabei sind. Wir reden heute hier in der Lebenszeit über die Arbeitseinstellung der Jungen und wie die von den Älteren wahrgenommen wird. Und ich habe Sie aufgefordert, uns zu schreiben, uns anzurufen. Das haben zahlreiche Hörerinnen und Hörer auch getan. Hans-Jürgen Frobel zum Beispiel schreibt, ich gehöre auch zu den geburtenstarken Jahrgängen. Ich gehöre noch zu den Jahrgängen, denen man Anstand und Wissen eingebläut hat. Viele junge Menschen, die das Abitur bestanden haben, müssen danach erst einmal chillen. Ein Jahr Australien oder dergleichen. Viele wissen mit 30 noch nicht, was eigentlich Sache ist. Unsere Generation hat da zum Teil schon 15 Jahre oder 10 Jahre gearbeitet und hat eine abgeschlossene Berufsausbildung gehabt. Ein anderer Hörer schreibt uns, Thomas Messner, mangelnder Einsatz, eher mangelnde Konzentration. Die Arbeitsergebnisse der Schüler und Studenten sind oberflächlicher geworden. Das tiefere Problemverständnis, die Einbindung in Zusammenhänge über den Tellerrand hinaus, die sucht man vergeblich. Er sieht leider keinen Zuwachs an Qualität und die allgemeine Zerstreuung durch Multitasking oder Medien, die habe sich durchgesetzt. Das Arbeitsverhalten zeige keine Spuren von Resilienz. Kleinste Konflikte, Schwierigkeiten führen zu Arbeitsverweigerung. Sabine Ulich hat uns geschrieben, sie ist 53 Jahre alt. Was mir an der ganzen Diskussion unserer Generation missfällt, ist, dass gar nicht hinterfragt wird, wer denn die jetzige Jugend überhaupt erzogen hat. Das sind doch wir. Wir jammern die ganze Zeit, dass wir zu viel arbeiten, zu lange und zu intensiv. Die Jugend macht es jetzt anders, gelassener, aus ihrer Sicht besser. Bei manchen unserer Generation ist das vielleicht wirklich eine Neiddebatte. Und ein weiterer Hörer schreibt uns, er ist Jahrgang 1980, möchte sein Leben genießen, reisen, Freundschaften pflegen. Dennoch müsse der Mann und sie arbeiten gehen, um sich dies leisten zu können. Wir sind nicht studiert, schreibt sie, aber wir schaffen Werte durch unsere Arbeit. Übrigens, die junge Generation besteht eben nicht nur aus Studierenden, Abiturienten. Um die allein scheint sich die aktuelle Sendung aber zu drehen. Diese allein sind jedoch nicht in der Lage, dieses Land hier am Leben zu halten. Es braucht auch Menschen, die arbeiten. Auch das nehmen wir uns natürlich zu Herzen hier in der Sendung. Theresa Breinlich, auch sie möchte ich noch zitieren. Sie ist ein wenig älter als Generation Y. Sie ist 1983 geboren. Naja, kann man vielleicht noch sagen, gehört sie noch dazu. Und sieht im Vergleich zu älteren Kollegen, dass sie viel mehr leisten muss oder überhaupt die Generation viel mehr leisten muss, da Verträge oft nur befristet sind. Das kannte die vorangegangene Elterngeneration nicht. Ich gehöre der Generation X an. Naja, da gibt es auch schon ordentlich viele befristete Verträge, aber vielleicht unter dem Babyboom auch ein bisschen anders. Und wir haben noch eine Zuschrift von Doris Erhardt, die sich auf einen Anruf bezieht, wo es hieß, die junge Generation müsse sich mehr reinhängen. Warum ist das eigentlich so? Wie kommt das? Die Generation Y und Z, die können sich doch derzeit ihren Arbeitgeber aussuchen und es sich leisten, Forderungen zu stellen. Also wie passt das überhaupt zusammen, mehr fordern können und mehr leisten müssen? Gebe ich vielleicht direkt an Wolfgang Kölfen weiter, der sich ja als Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche der städtischen Klinik Mönchengladbach auch mit Bewerberinnen und Bewerbern auseinandersetzt. Hat sich da was verändert? Haben Sie mittlerweile auch Schwierigkeiten, auf eine Bewerbung überhaupt nur, auf eine Ausschreibung überhaupt nur einen Bewerber zu bekommen?
Ja, das ist so. Wir haben, was ich ja eingangs sagte, die Situation, dass der Bewerber sagt, ich überlege mir das, ob ich zu Ihnen kommen möchte. Ich habe drei weitere Stellen. Und das Team, das Krankenhaus, ich als Chef, wir bewerben uns um den Bewerber. Das ist die Lage und Deutschland hat zu wenig Ärzte, Deutschland hat zu wenig Kräfte in der Justizanstalten, Deutschland hat zu wenig Psychologen, Deutschland hat zu wenig, überall werden Leute gesucht und wir haben versäumt, da rechtzeitig vorzusorgen. Und einen Aspekt möchte ich auch noch mal ganz deutlich herausstellen. Wir haben ja auch eine völlig andere Situation, denn in der Regel arbeiten heute beide, die Männer und die Frauen. Und Kinder brauchen wir für dieses Land auch noch. Und da ist es natürlich eine neue Situation, dass nicht der Mann der Alleinverdiener mehr ist, sondern wir sagen, wir machen das gemeinsam. Und daher kommen natürlich auch viele, dass sie sagen, wir brauchen Teilzeitstellen, wir können nicht am Wochenende arbeiten. Geld interessiert uns auch nicht mehr so sehr, weil wir beide ein Einkommen haben. Und sie hatten ja gesagt, wir sollten nicht nur über Akademiker sprechen. Das ist richtig. Aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, 50% in diesem Land haben ein Abitur inzwischen, früher 18%. Das heißt, wir haben ja diese Akademisierung, haben wir ja eingeleitet. Wir haben uns vielleicht zu wenig Gedanken dazu gemacht, dass wir die sogenannten minderqualifizierten Arbeiten zu schlecht bezahlen. Das kann ja sein, dass wir da nachrüsten müssen.
Und aus der Regie kam gerade nochmal der Hinweis, dass es noch einen weiteren Hörer auch gegeben hat, der auf das Handwerk genau angesprochen hat. Sie sind gerne aufgerufen, Handwerker aller Art, Betriebe aller Art, uns auch anzurufen, 00800 446 444 64 zu wählen und dann womöglich in der Sendung uns zu schildern, wie Sie zu dem Thema stehen. Wie gehen die Älteren mit Jüngeren, beziehungsweise wie bewerten Sie die Arbeitseinstellung und was erleben Sie da? 00800 446 444 64 europaweit kostenfrei. Julia Hackober, Sie haben sich auch gerade noch mal gemeldet. Die Frage Akademisierung und wie hat sich das verändert, die Personaldecke auch in den Betrieben. Wir reden über Fachkräftemangel einerseits. Auf der anderen Seite hat eine Hörerin ja auch geschrieben, sie ist dauernd konfrontiert mit befristeten Verträgen. Eigentlich muss man nur kämpfen darum, dass man eine anständige Anstellung bekommt. Das klingt so ein bisschen widersprüchlich. Wie erleben Sie das?
Ja, ganz kurz zu dem Thema Akademisierung noch. Ich finde ehrlich gesagt, das Thema, dass man jungen Menschen eine Perspektive bietet, aufzeigt, was kannst du in diesem Beruf machen, anstatt einfach nur anzufordern, erledige die Aufgaben, sei pünktlich bei der Arbeit. Das betrifft ja alle Berufe. Also das hat nichts damit zu tun, ob man in einem Beruf arbeitet, für den man einen Bachelorabschluss haben muss oder einer Berufsausbildung gemacht hat, sondern das finde ich ganz wichtig, dass man das mal endlich begreift, dass man den jungen Leuten nicht einfach nur, ich sag's jetzt überspitzt, Befehle erteilen kann. Diese Zeiten sind, glaube ich, wirklich vorbei in der Mentalität. So, was war jetzt nochmal die andere Frage?
Die Ambivalenz, die es ja offensichtlich gibt, oder der
ach ja, genau.
Widerspruch, dass einerseits wir ja. Fachkräftemangel beklagen, wir haben es gerade gehört, es gibt eben nicht mehr die Fülle an Bewerbungen auf eine ausgeschriebene Stelle, gleichzeitig aber offensichtlich die Arbeitsbedingungen gerade für die Berufseinsteiger nicht gerade die besten sind, immer wieder befristete Verträge. Mhm. Meine Generation nannte man Generation Praktikum, aber da hat sich ja so viel nicht verändert, das ist nach wie vor so, man muss viel vorweisen, man muss am besten noch einen Auslandsaufenthalt gemacht haben, man muss eben auch mit befristeten Verträgen erstmal reinkommen in die Unternehmen. Wie erklären Sie sich diese Widersprüchlichkeit? Sind wir da noch nicht angekommen, dass sich die Zeiten geändert haben und wir mehr um die Jungen werben müssen?
Ja, genau. Und man erwartet so viel von den jungen Leuten. Das ist natürlich auch ein unglaublicher Stress, wenn man in solchen komischen Arbeitsverhältnissen arbeitet, bei denen man immer nicht weiß, wie geht's denn jetzt weiter? Also ich weiß nicht genau, ich kann jetzt keine Erklärung dafür liefern, warum das so ist. Ich kann nur auch sagen, dass ja viele der Generationenbeschreibungen, die man so kennt, also woher kommt überhaupt dieses Bild, was wir von der Generation Y haben, das hängt ja auch damit zusammen, dass eben viele Leute aus der Medienbranche darüber schreiben. Und da sind ja auch teilweise die Arbeitsverhältnisse nicht so super. Und vielleicht spielt das da auch so ein bisschen mit rein, dass man das Gefühl hat, die jungen Leute wissen alle nicht, wie es weitergeht und das stresst sie unglaublich. Und übrigens noch eine einzige Sache, die AOK hat 2016 eine Studie rausgebracht, in der auch rausgekommen ist, dass junge Menschen sehr von Burnout bedroht sind oder gefährdet sind, daran zu leiden. Und das ist für mich auch schon ein Zeichen, dass diese Anforderungen von allen Seiten, dass man daran auch leidet als junger Mensch.
Annika Peschel.
Ja, also ich wollte das Thema Burnout jetzt nochmal aufgreifen. Ja. Und ja, also es wird ja oft gesagt, dass es eben durch die Arbeit entsteht, Burnout. Aber jetzt gerade die Generation, die eben darauf aus ist, sich selbst zu optimieren, ne, die versucht ja wirklich allen Seiten gerecht zu werden. Also sowohl in der Freizeit, auch in der Arbeit wollen sie das Beste geben. Perfektionismus ist da wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt. Ja, und da sind eigentlich die Angehörigen der Generation Y angehalten, ne, also um sich selbst zu sorgen in gewisser Weise, eine gewisse Resilienz aufzubauen und vielleicht die Dinge auch so ein bisschen gelassener zu sehen.
Das ist ja auch Schwerpunkt also ihrer Arbeit, dass Sie eben genau nach Resilienz-Dingen schauen. Ja. Wolfgang Kölfen, auch Sie drängt es nochmal, sich da zu beteiligen. Und
in ja, wir hatten ja vorhin gehört, dass es ein Zuhörer auch gesagt hat, es ist eine Neiddebatte. Mhm. Und ich glaube, das stimmt. Mhm. Das stimmt. Das muss man mal zur Kenntnis nehmen, dass wir heute eine andere Situation haben als früher und dass wir Älteren natürlich vielleicht auch den Jüngeren das nicht gönnen.
An der Stelle möchte ich gerne Ingrid Stratner mit in die Sendung holen, eine Hörerin, die uns aus Saarbrücken angerufen hat, 70 Jahre. Und Frau Stratner, da hat Ihnen der Herr Kölfen, glaube ich, gerade aus der Seele gesprochen, denn Sie sehen das auch gar nicht so negativ, oder? Dass die Jugend sich auch um sich selbst ein bisschen kümmert. Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, sage ich Ihnen auch. Nein, ganz im Gegenteil. Ich ziehe meinen Hut vor der jungen Generation. 49er Jahrgang bin ich ja extrem leistungsorientiert in einem Geschäftshaushalt groß geworden. Sehr leistungsorientiert habe ich mein Berufsleben durchgeführt, bis ich mit 60 dann meinen Burnout hatte und jetzt mit meinem Bluthochdruck kämpfe. In zweiter Ehe haben wir unsere Tochter bekommen, die Jahrgang 85 ist, die ein völlig anderes Leben führt, nachdem sie mit 19 zum Studium ausgezogen ist. Sie hat mit ihrem Mann, der jetzt 39 ist, sie ist 34, einen Lebensstil, sehr viel schlichter und alternativ, aber wenn es sein muss, können sie leisten. Ich sage als Beispiel, im Studium waren sie mit Rucksack unterwegs, 3 Monate Australien und Malaysia und was nicht alles an Ländern sie besichtigt haben, viel zu Fuß. Sie haben sich Zeit genommen. Sie zahlen jetzt auch lange ihr BAföG ab, der Schwiegersohn. Wir haben auch einen vietnamesischen Enkel, den wir seit 15 Jahren betreuen, also nicht leiblicher Enkel, der dasselbe macht, der 3-mal nach dem Abitur probiert hat, ob ihm das zusagt oder nicht. Und unter einfachsten Bedingungen jetzt in Gummersbach seine Informatikgeschichten durchzieht und glücklich sind sie. Wir haben dann aber auch festgestellt, als Tochter und Schwiegersohn ein kleines Häuschen gefunden haben, einfaches Haus, sie ein halbes Jahr unglaublich viel geleistet haben, Job plus Hausrenovierung mit sehr viel Körperarbeit und richtig Gas gegeben haben, sie können es. Und wenn es dann nicht mehr sein muss, reduzieren sie wieder. Ich finde das sehr gesund. Mhm. Sie haben jetzt vor 6 Wochen eine Tochter bekommen und unsere Tochter hat jetzt gesagt, sie macht ein Jahr Elternzeit. Das bedeutet 60% Nettoeinkommen. Dafür ist sie dankbar, aber es ist trotzdem ein Einschnitt. Aber es ist ihnen wichtiger, diese Zeit so zu nehmen, als das Kind in die Kita. Es ist eng. Ja, mhm. Sie können und sie haben die Chance gehabt mit uns. Mein Mann war genauso leistungsorientiert und wir haben sozial einen anderen Status finanziell. Sie können genauso gut genießen, mhm, Urlaube in einem 4-Sterne-Hotel, als ihr Leben, das sie sich selbst gewählt haben. Sie sind völlig zufrieden.
Ingrid Stadner, ich möchte trotzdem noch mal nachhaken, ja, weil Sie das einerseits ja wirklich auch sehr positiv sehen, ja, wie je nachdem, wie die Anforderungen gerade, die, mhm, Lebensanforderungen gerade sind, Ihre Kinder und Schwiegerkinder, ja, auch sehr flexibel reagieren können. Gleichzeitig sagen Sie, Sie sind ganz anders aufgewachsen in einem Unternehmerhaushalt, da ging es um Leistung. Wenn wir jetzt mal auf die Gesellschaft schauen, das war ja auch schon ein Hinweis aus unserer Hörerschaft, mhm, wie kann die aufrechterhalten werden, wenn man nicht noch mal auch die gesamtgesellschaftliche Entwicklung im Blick behält, wenn es vielleicht ein bisschen an Solidarität fehlt. Wir haben auch gehört, dass eine Hörerin sagte, naja, Kollegialität ist irgendwie auch nicht so vorhanden wie bei uns noch. Also wir haben gesagt, wir wollen in unser Kollegium einsteigen, wir lassen die nicht alleine und die Arbeit dann irgendwie machen. Auch da habe ich im Vorfeld immer wieder Beschwerden gelesen, auch aus Unternehmen, die sagen, naja, wenn einer krank ist, das interessiert die anderen nicht. Würden Sie sagen, das ist schon auch schwierig?
Jetzt sage ich das aber von meiner alten Warte aus. Sie machen ihren Job sehr gut, sehr pflichtbewusst, sehr verantwortungsvoll. Und dafür bleibt halt nach meiner Perspektive im Haushalt einiges liegen. Mhm. Es ist nicht so ordentlich, es ist nicht so aufgeräumt. Ja, so what?
Mhm. Ich danke Ihnen, dass Sie...
Es ist eine Frage des Stellenwertes. Sie genießen, sie gehen gerne zur Arbeit, aber genauso gut genießen sie ihre Freizeit und ihre Ferien. Und sie wissen, dass sie sehr lange arbeiten müssen. Und sie haben sich entschieden für weniger Wohlstand. Ich begrüße das sehr. Und ich habe nicht den Eindruck, dass sie auf das Erbe schauen oder es uns neiden. Mhm.
Ich danke Ihnen, sehr, dass Sie das geschildert haben, sehr ausführlich geschildert haben, wie Sie das auch wahrnehmen als Vertreterin einer älteren Generation, wie die Jüngere jetzt ihre Arbeitseinstellung auch zelebriert, kann man ja regelrecht sagen, eben auch sehr bewusst sich für bestimmte Dinge entscheidet oder eben dagegen auch entscheidet. Wenn dann auch mal der Haushalt möglicherweise liegen bleibt, Julia Hackober, Sie sind Redakteurin bei der...
Beim Thema Haushalt werde ich angespannt. Na,
gar nicht wahr, es geht um die Prioritätensetzung, nämlich ja, die Frage, das wäre nämlich genau andersrum gedacht. Ich kenne den Redaktionsalltag ja selber. Oftmals arbeitet man wirklich bis zum Anschlag. Je nachdem, auch bei uns gibt es in jüngerer Zeit oftmals Sondersendungen. Da muss man dann auch mal ein bisschen mehr reinhauen. Irgendwie dann wird auch nicht mehr auf die Uhr geguckt, sondern dann geht es um das Endergebnis und man zieht da irgendwie eben im Team an einem Strang. Bleibt da bei Ihnen auch manchmal was liegen?
Auf jeden Fall. Deswegen musste ich auch gerade eben schon lachen, weil das auch genau was ist, was ich immer zu meinen Eltern sage, dass ich dafür eben keine Kapazitäten mehr habe, mich noch um den Haushalt so zu kümmern. Und es sieht bei mir einfach zu Hause nicht so ordentlich aus. Es ist einfach nichts, was bei mir auf der Prioritätenliste weit oben ist, weil ich dann denke, irgendwas fällt halt hinten runter. Ist halt so.
Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Herr Schiedek hat uns aus Hamburg angerufen. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Sie sind genau. Handwerker und ich habe ja explizit aufgerufen, dass uns auch Handwerker anrufen können. Schön, dass Sie dem gefolgt sind. Was möchten Sie uns berichten?
Ich sehe es so, dass in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal, die Zahl der Abiturienten gestiegen ist, einfach deswegen, weil viele Leute in den jungen Jahren jetzt nicht mehr so die Perspektiven gesehen haben, im Handwerk, weil sie gedacht haben, ja, okay, ich möchte irgendwann meine Familie ernähren und vielleicht erbe ich auch nicht so viel. Und dann haben sie gesehen, ja, okay, die Perspektive im Studium später mehr zu verdienen ist natürlich relativ hoch und haben sich jetzt nicht so wirklich darauf oder haben gar nicht erst die Möglichkeit gesehen, zumindest ich nicht, zunächst im Handwerk, sag ich mal, unterzukommen. Ich habe das umgekehrt gemacht. Ich habe erst eine Ausbildung gemacht und bin dann mit dem Studium weitergekommen. Aber der Punkt ist der, dass ich es schwierig finde, jetzt aktuell zum Beispiel auch im Handwerk eine Firma dazu zu bekommen, eine Weiterbildung auch zu finanzieren, sage ich mal, während der Arbeitszeit auch.
Das heißt, den Arbeitsplatz attraktiv zu machen, auch für Sie als jungen Handwerker. Sie sind 29 Jahre alt, wenn ich das
genau,
an der
richtig,
Stelle noch
genau,
anwenden
genau.
darf.
Einfach die Möglichkeit zu haben, auch auf lange Sicht gesehen zu gucken, okay, hey, ich möchte irgendwie meine Familie finanzieren und ernähren und diesbezüglich brauche ich natürlich auch irgendwann, sag ich mal, ein Einkommen, womit das eben auch möglich ist. Jetzt auch mal vielleicht ein Eigenheim zu finanzieren. Das ist halt heutzutage bei der Zinslage und so weiter einfach unglaublich schwierig. Und die einzige Möglichkeit, die man sozusagen hat, ist ja eigentlich die Bildung. Ja? Mhm. Also über die Bildung, Weiterqualifizierung und dadurch halt in eine Position zu kommen, die zwar mehr Verantwortung hat, aber dementsprechend dann auch, sag ich mal, einem auch was übrig lässt, dass man halt so ist ein Eigenheim oder so, wie auch immer aufbauen kann.
Und wir sprechen ja heute über die Frage, wie Ältere die Arbeitseinstellungen der Jungen auch wahrnehmen. Gehen Sie mit solchen Forderungen auch an die potenziellen Arbeitgeber und was erleben Sie dann?
Absolut, absolut. Kleinere Firmen tun sich da durchaus schwerer als größere Firmen. Deswegen arbeite ich jetzt auch aktuell bei einer größeren Firma. Und was mir sehr hilft oder mich sehr entspannt, ist halt tatsächlich Gleitzeit. Allerdings kann man das natürlich nicht bei vielen, in vielen Branchen ist das nicht unbedingt möglich. Aber das ist tatsächlich was, wo mir gesagt wurde, ja, hey, oder das, wo ich gesagt habe, jo, das kann ich mir gut vorstellen. Früher war es ja so, dass man immer auf die Minute genau pünktlich sein musste. Und diese Diskussion, die hat man heutzutage gar nicht mehr. Zum Glück in diesen Firmen. Und das hat mir dann auch, sag ich mal, die Hoffnung gegeben, dass es eventuell auch die Möglichkeit gibt, dort, da der Arbeitgeber da etwas größer ist, sag ich mal, ein größeres mittelständisches Unternehmen, dass es eben die Möglichkeit gibt, dort eben auch Weiterbildung und so weiter während der Arbeitszeit das oder neben der Arbeit das irgendwie auf die Reihe zu bekommen, dass man, sag ich mal, Frühschichtern macht und dann später, sag ich mal, in die Spätschule oder in die Abendschule geht und sich dadurch weiterqualifiziert. Ne?
Ich danke Ihnen auch, dass Sie sich gemeldet haben und uns geschildert haben, wie Ihre Erfahrungen da sind und wie flexibel möglicherweise auch Arbeitgeber werden müssen, weil sich da auch Werte ja bei den jungen Arbeitnehmern ändern. Das, was Sie beschrieben haben, danke erstmal, Herr Schiedek aus Hamburg, habe ich mal auch mitbekommen in einer anderen Sendung. Da ging es um einen Bäckerei-Handwerksbetrieb, der wirklich Mühe hatte, seine Stellen zu besetzen und dann umstrukturiert hat, auch Gleitzeit eingeführt hat, nicht mehr nur noch die nächtlichen Arbeitszeiten hatte und plötzlich kriegte der Bewerber ins Haus und konnte tatsächlich alle Stellen einfach besetzen und ist nach wie vor sehr gefragt, bekommt immer noch Bewerbungen auf den Tisch. Wolfgang Kölfen, Sie sind ja dabei, auch in den Kliniken zu werben, bei den in Anführungszeichen Chefs, also bei Chefärzten, Oberärzten eben auch entsprechend umzugehen mit den neuen Anforderungen, die es eben auch an Chefs gibt. Und wenn wir hören, die alten Tugenden, Pünktlichkeit und solche Dinge, sind die nicht mehr so gefragt?
Naja, ich hatte... war sehr überrascht gewesen, als ich diesen Artikel im Deutschen Ärzteblatt geschrieben habe. Chefärzte müssen umdenken. Und da gab es ja sehr viele Zuschriften zu. Und ich habe das nicht für möglich gehalten, was mir Chefarztkollegen da schriftlich
Lassen Sie uns teilhaben. Was gab es da?
Von dem Statement, das ist eine Unverschämtheit, was Sie da schreiben, bis zu, das ist ja völliger Unsinn, Wir haben unser ganzes Leben lang gearbeitet, wir haben 48 Stunden am Stück gearbeitet und jetzt sitze ich Menschen gegenüber, Ärzten gegenüber, die sagen, maximal 12 Stunden möchte ich arbeiten. Und ja, das ist so, aber es bringt uns ja gar nicht weiter, wenn wir diese Diskussion weiterführen, sondern wir müssen uns ja einstellen auf die neue Situation. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, wenn wir, ich nenne das mal den Limbo, das ist jetzt ein bisschen medizinisch, das ist unser limbisches System. In dem sind unsere Erfahrungen, unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Vorurteile gespeichert. Und dahinter ist der Buddha. Der Buddha ist unser Frontallappen, wie es so medizinisch heißt. Da ist das, was wir den neuen Gesichtspunkte abwägen sollten. Und wir müssen es schaffen, uns nicht gegenseitig Vorurteile aus dem Limbo gegenseitig vorzuhalten, sondern wir müssen mehr in den Frontallappen kommen. Das gilt nicht nur für diese Diskussion.
Wenn wir aber dann sagen, mangelnder Einsatz mit einem Fragezeichen versehen, wie nehmen Ältere die Arbeitseinstellung der Jungen wahr, würden Sie schon so sagen, mit dem, was Sie an Reaktionen bekommen haben, dass bei den Älteren die Erfahrung groß ist, dahingehend die Arbeitseinstellung ist nicht dementsprechend, was Sie an Anforderungen haben?
Es ist anders und das muss ich berücksichtigen. Natürlich, wenn ich den Maßstab anlege, nur es kann nur ein guter Arzt sein, der 48 Stunden, selbst wenn er die letzten 20 Stunden schon sehr müde ist und nicht mehr verantwortungsvoll arbeitet, dann ist das natürlich eine Werteinschätzung, die heutzutage nicht mehr geht. Da muss ich von Abstand nehmen. Da muss ich mit meinem Limbo drüber sprechen. Und wenn ich das nicht tue, habe ich ein echtes Problem an der Stelle. Und ich glaube, dass das auf beiden Seiten eine bessere Kommunikation notwendig ist. Und die gute Nachricht ist, die Älteren, die Babyboomer, die sind bereits angefixt von den jungen Leuten, weil es so viele Aussteiger inzwischen gibt und sagen, ich will nicht mehr so weiterarbeiten, ich arbeite auch nur noch Teilzeit. Und die haben den Riesenvorteil, dass sie finanziell natürlich besser dastehen als die jungen Leute.
Ich muss ein bisschen leider auf die Uhr gucken, wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, aber ich würde trotzdem gerne noch diese Frage auch beantwortet sehen. Hoffentlich schaffen wir es noch. Nämlich, wenn Sie sagen, einerseits sind die Jüngeren durchaus einsatzbereit, aber man muss auch ihre Bedingungen sehen und das sind durchaus gute Bedingungen, Arbeitszeiten einhalten, solche Dinge mehr. Wie ist es denn dann, wenn Sie in der Klinik sind und Sie haben eine wichtige Behandlung und die können Sie so schnell nicht abschließen und es geht in vielleicht im Bereich der Überstunden? Was würden Sie dann sagen?
Niemand macht seinen Job nach der Uhrzeit, 16.31 Uhr gehe ich nach Hause, sondern er macht ihn auch aufgrund der Situation, die da ist. Wenn da ein Patient kommt, wird weder eine Schwester wegrennen, noch ein Arzt wird wegrennen. Aber wenn es regelhaft ist, dass um 20 Uhr nach 12 Stunden, 14 Stunden eine Visite durchgeführt wird, eine regelmäßige Tätigkeit, dann muss man die Organisation fragen, warum habt ihr das nicht besser organisiert?
Das ist ein Appell an alle Arbeitgeber, an alle potenziellen Chefs, die uns zuhören heute in der Lebenszeit. Annika Peschel, vielleicht noch, ich weiß, Sie plädieren auch für generationenübergreifendes Arbeiten. Mhm. Ist das so was Sie rausgeben würden und sagen, probiert euch aus, probiert miteinander, lernt voneinander?
Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn man daran denkt, dass 2030 die Babyboomer in Rente gehen und mit den Babyboomern geht ja auch wertvolles Wissen, ne, dann verloren. Und gerade dann ist es auch wichtig, dass die in einem Tandem zusammenarbeiten und Wissen transferieren. Also da können sowohl die Jüngeren was von den Älteren lernen, gerade wenn es um Erfahrungswissen geht, aber auch die Älteren von den Jüngeren, wenn es um neue Theorien geht, neue Methoden oder auch um digitale Technologien. Also da würde ich sagen, ein generationsübergreifender Austausch und eine Zusammenarbeit ist sehr wichtig.
Ja. Und haben alle hier am Tisch genickt, Julia Hackober auch ganz kräftig. Das heißt, es ist auch Ihnen ein Anliegen. Ich danke Ihnen allen, dass Sie mitgemacht haben hier an dieser Lebenszeit. Mangelnder Einsatz war die Frage, die wir gestellt haben. Wie nehmen Ältere die Arbeitseinstellung der Jungen wahr? Wir haben hier sehr viele Plädoyers auch gehört, aufeinander zu gucken, möglicherweise auch Arbeitsbedingungen mal zu überdenken und mal zu fragen, haben die Jungen nicht vielleicht auch recht? Das war es von uns. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Freitagnachmittag.